Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 5. April, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Freitagmorgen, Frau Kneißl.
Ja, einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben und all unseren Zuhörern. Bei Ihnen ist ja heute Karfreitag. Und bei uns ist Ostern eine Woche später.
Ja, und von meiner Seite an alle Zuhörer einen schönen Ostersonntag, der heute, wenn Sie diesen Podcast hören, dann ist. Und es ist wunderschönes Wetter angekündigt, also endlich scheint der Winter vorbei zu sein. Und ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen auf der Agenda. Wir werden uns natürlich überwiegend auch mit der aktuellen hochbrisanten Lage in Nahost befassen, aber wir werden auch einen Blick in die Ukraine werfen und auch in meine Heimat nach Deutschland, wo Friedrich Merz angekündigt hat, 80% der Syrer zurück in ihr Land, in ihre Heimat schicken zu wollen. Aber zunächst, Frau Kneißl, bevor wir uns mit all diesen Themen befassen, die Medien, vor allen Dingen die österreichischen Medien, aber auch die deutschen Medien, sie überschlagen sich mit Meldungen über ihre Person. T-Online schreibt, ich zitiere einmal, Dankeschreiben geleakt, so half Putin Karin Kneißl bei ihrem Umzug. Was ist da geschehen und wie war Ihre Woche, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank. Es ist schon erstaunlich, dass sich die deutschsprachigen Medien mit diesem Thema nun beschäftigen, zumal ich im September 2023 aus dem Libanon mit einem LKW Richtung Syrien reiste und von dort mit einem Transportflieger nach Russland weiterreisen konnte. Der Grund war folgender. Es herrschte Krieg in Syrien. Es herrschte immer noch sehr viel Gewalt in Nordsyrien. Und ich konnte einfach nicht mit dem LKW den gesamten Landweg nehmen. Das ist ein Faktum, ja. Und aus diesem Grund hatte ich mich im September 2023 an die russische Botschaft in Beirut gewandt und gebeten, ob man mir helfen könnte bei einem Transportflieger. Die Berichte darüber gab es im September 2023. Das wurde sowohl in Russland als auch damals selbst in den arabischen Medien, kann ich mich erinnern, berichtet. Ich verstehe nicht ganz, warum jetzt hier dieser mediale Ausbruch an verschiedenster dreckigster Fantasie wiederum da ist, also mit Überschriften wie der Kreml organisiert den Umzug Kneißls. Der Kreml ist kein Speditionsbüro. Die Übersiedlung habe ich selbst organisiert, es war ein Kraftakt, ja, das alles zu organisieren, und das war nicht die erste Übersiedlung. Ich ging ja auch von Österreich nach Frankreich und dann von Frankreich in den Libanon. Damals konnte ich das noch mit DHL machen. DHL funktioniert nicht aufgrund der Sanktionen Richtung Russland. Das heißt, ich musste das im Alleingang machen. Ich habe die Übersiedlung selbst organisiert. Ich hatte aber gebeten um die Möglichkeit, bei einem möglichen Rückflug einer Maschine aus der russischen Militärbasis in Syrien mitfliegen zu dürfen. Darum hatte ich gebeten. Also das ist aber offenbar nicht, geht das in die Köpfe rein der Redaktionen. Oder was ich auch nicht verstehe, ist, warum die darüber jetzt so großartig schreiben. Das alles wurde bereits im September 2023 ausführlich berichtet. Ja. Der Punkt von wegen, ein westlicher Geheimdienst habe dieses Dankschreiben geleakt. Ja, dieses Schreiben ist auch, glaube ich, sogar auf einigen österreichischen Medien abgelichtet. Was steht in diesem Schreiben drinnen? Ich bedanke mich, ja. Ich bedanke mich für die Hilfe, dass ich eben eine Möglichkeit eines Rückfluges hatte. Und das alles ist bereits längst bekannt. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum westliche Geheimdienste auch nichts anderes zu tun haben als derartige Schreiben, in denen wirklich nichts anderes drinnen steht, außer dass ich mich bedanke für die Möglichkeit, mit einer Transportmaschine Richtung Russland fliegen zu können, weil es einfach nicht möglich war, den Landweg mit einem LKW zu nehmen. Das ist der Grund.
Mhm. Ja, und es erscheint mir auch in Anbetracht der Ereignisse der Gegenwart, über die wir auch jetzt hier gleich sprechen werden, doch als äußerst merkwürdig, dass man da jetzt ihren Fall derartig groß ausrollt und dass jetzt auch deutsche Medien darauf aufgesprungen sind und darüber berichten. Ich glaube, derzeit ist in der Welt viel Wichtigeres los, über das man als Journalist berichten könnte, als daraus, anstatt jetzt über ihren Fall da im großen Stile zu berichten. Aber gut, wir haben uns mittlerweile an diese merkwürdigen Zeiten gewöhnt, Frau Kneißl, in der alles drunter und drüber ist. Und
ich habe mich eigentlich, ehrlich gesagt, ich frage mich, was in den Köpfen dieser Leute vorgeht. Ja, also ich nehme an, dass eine ganze Reihe von diesen, ich möchte sie nicht Redakteure oder Journalisten nennen, weil es gibt Journalisten wie Sie und es gibt bezahlte Figuren, die sich wirklich aushalten lassen, um dann derartige Geschichten mit viel, viel dreckiger Fantasie zu fabrizieren.
Mhm. Viel dreckige Fantasie, die muss man wirklich haben, wenn man da solche Stories über sie schreibt. Es ist wirklich unfassbar, Frau Kneißl. Aber gut. Beschäftigen wir uns, Frau Kneißl, mit den wirklich wichtigen Themen auf dieser Welt und fangen wir gleich mal an mit einer Rede, die Donald Trump am Mittwochabend gehalten hat. Dort hat er eine Rede an die Nation gehalten. Fast 20 Minuten sprach er dabei über die US-Operation gegen Iran. Er kündigte dabei an, dass das US-Militär seine Ziele im Iran-Krieg nahezu erreicht habe. Er sagte, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass diese strategischen Kernziele kurz vor dem Abschluss stehen. Er erklärte auch den Amerikaner, dass er davon ausgeht, dass die Operation Epic Fury sich ihrem Ende nähert. Dazu sagte er, wir werden die Aufgabe beenden und wir werden sie sehr schnell beenden. Außerdem kündigte er weitere Angriffe an. Er sagte, dass der Krieg noch 2 bis 3 Wochen dauern werde. Wir werden sie in den nächsten 2 bis 3 Wochen extrem hart treffen. Und außerdem sagte er, wir werden sie in die Steinzeit zurückbomben, dort, wo sie hingehören. Frau Kneißl, wie haben Sie diese Rede verfolgt und was ist das eigentlich mittlerweile für eine hemmungslose Rhetorik, die dort vom US-Präsidenten so kundgegeben wird?
Ja, hemmungslos ist das richtige Adjektiv. Erratisch, also hin und her irrend, irrlichternd hatten wir ihn in der Vergangenheit manchmal genannt, aber es gehen uns wirklich die Adjektive aus, um das zu beschreiben. Was Trump von sich gibt, was seine Redenschreiber in diese Reden einfügen, aber gehen wir ganz kurz zu dieser Metapher von wegen Iran in die Steinzeit zurückbomben. Der iranische Außenminister Araghchi hat darauf mit einem Tweet sehr klug reagiert. Er meinte, als vor circa 5000 Jahren, eben zur Zeit der jüngeren Steinzeit, da war das, was heute die USA sind oder was heute Europa ist, die waren wirklich noch in ihren Höhlen und machten mit ihren Feuersteinen Feuer, während der Iran als eine alte Zivilisation bereits Kultur schuf, Gedichte schuf, Musik schuf, Gesetzestexte meißelte. Also das ist der große Unterschied. Das war die Reaktion von Außenminister Araghchi, wie überhaupt, muss ich sagen, und jetzt wird man mich wahrscheinlich der pro-iranischen Propaganda bezichtigen, aber die Iraner reagieren trotz all des gewaltigen Drucks, der auf den Menschen lastet, und jeder ist in gewisser Weise auf einer israelischen Abschussliste mittlerweile, die reagieren sehr diplomatisch und auch teilweise mit sehr viel Witz und Intellekt, der wahrscheinlich für viele Leser im westlichen Raum manchmal sich nicht ganz erschließt, weil um Humor zu verstehen, bedarf es auch eines Minimums an Intelligenz, der ja bedauerlicherweise in weiten Teilen des Globus abhanden gekommen ist. Aber ich muss sagen, die Iraner wissen darauf zu reagieren. Steinzeit, das ist ein Wort, das, ich erinnere mich auch, die Bush-Administration gegenüber dem Irak verwendete. Das ist das, was wir immer wieder aus Israel hören, wenn es um den Libanon geht. Also soweit ich mich zurückerinnern kann, die letzten Jahrzehnte, israelische Regierungsvertreter sprachen immer wieder davon, wir werden den Libanon in die Steinzeit zurückbomben. Also das ist eine Rhetorik, die gegenwärtig Standard ist in Israel, in den USA, aber auch zunehmend in europäischen Staatskanzleien. Erinnern wir uns, wie laut Berlin, Wien beispielsweise auch der Ermordung von Ali Khamenei applaudierten. Also das ist heute bedauerlicherweise der neue Standard von Benehmen, von Verhalten. Und zum Kriegsgeschehen als solchen, 2-3 Wochen, ich bezweifle es. Das, was wahrscheinlich eintreten wird, ist, dass die USA sich in irgendeiner Weise zurückziehen werden, weil Washington einfach unter einem gewaltigen internen Druck steht. Nicht nur, dass wir diese Neuauflage von Demonstrationen, No King, also wir wollen keinen König in den USA, das hatten wir schon im letzten September, derartige landesweite Demonstrationen, sondern es geht jetzt vermehrt um den schweren Einbruch der Kaufkraft und um die hohen Energiepreise für die US-Bürger. Und das bewegt Trump, sich sozusagen vielleicht doch wieder mehr dem nationalen Probleme zuzuwenden und sich aus dem Persischen Golf zurückzuziehen. Nur das wird kein Kriegsende sein, weil de facto wird dann der Iran gewonnen haben. Der Iran, so wie es sich gegenwärtig darstellt, geht als Sieger aus dem Ganzen hervor, aus dem einfachen Grund, weil der Iran nicht besiegt wurde. Der Iran hat überlebt und das trotz dieser massiven Bombardierung. Wir wissen nicht, was in den nächsten Nächten, Tagen, Wochen alles noch im Iran bombardiert wird. Wir hatten vor 2 Tagen Angriffe auf Infrastruktur wie Brücken, Spitäler, Universitäten wurden zerbombt. Es kann sogar sein, dass in Isfahan die große Moschee, eine der wichtigsten religiösen Bauten im Iran, getroffen wurde aufgrund der Attacken auf ein Forschungszentrum. Das alles ist der Zerstörung des iranischen Kulturerbes, der iranischen Infrastruktur, aber das Regime als solches hat überlebt. Die Bevölkerung ist in gewisser Weise hinter ihrer Regierung gestanden. Es kam nicht zu den großen landesweiten Aufständen, auf die man setzte. Es kam nicht zu einer Invasion oder zu einem Aufstand der Kurden im Nordiran. Das alles waren Szenarien, die Anfang März durchgespielt wurden. Und ich würde sagen, damit hat der Iran diesen Krieg als Pyrrhus-Sieg, ja, also als Sieg für einen sehr, sehr hohen Preis überlebt. Aber die Probleme werden weitergehen. Der Iran kontrolliert die Straße von Hormuz. Der Iran will ein neues Protokoll rund um diese Meerenge, die eine Art geteilte physische Kontrolle mit dem Sultanat Oman erstellen würde. Die arabischen Golfstaaten, allen voran die Emirate und Saudi-Arabien, machen offenbar Druck auf Washington, diesen Krieg weiterzuführen. Der Jemen ist mittlerweile an der Seite des Iran eingetreten in den Krieg. Und ich würde einmal das Szenario aufstellen. Gesetzt im Fall, in 3 Wochen ziehen die US-Truppen ab. Es wird diese Landinvasion wahrscheinlich nicht vonstatten gehen. Das würde zu gewaltigen Verlusten der Infanteristen führen. Aber die Reputation der US-Streitkräfte als solche ist dahin. Übrigens, hier ist Fußnote angemerkt, gestern hat Kriegsminister Hegseth, er heißt ja nicht mehr Secretary of Defense, er heißt Secretary of War, also Kriegsminister Pete Hegseth, hat gestern 3 hochrangige Militärs, darunter den Generalstabschef, gefeuert von einem Tag auf den nächsten. Also das alles zeigt auch ein Chaos in der Truppe, in der Befehlskette. Und für die USA sieht es in der Wahrnehmung der USA sehr, sehr schlecht aus. Die Energiepreise werden sich wahrscheinlich nicht einpendeln. Und die arabischen Golfstaaten werden wahrscheinlich irgendetwas vom Zaune brechen, weil sie den Iran als eine Bedrohung wahrnehmen, weil gestärkt aus dieser militärischen Auseinandersetzung geht der Iran hervor.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, wir kommen mal noch auf ein weiteres Szenario zu sprechen, über das wir hier jetzt auch seit Ausbruch dieses Krieges schon ein paar Mal diskutiert haben. Es geht konkret darum, dass US-Präsident Donald Trump derzeit erwägt, einen Einsatz von Bodentruppen durchzuführen. Darum, es soll dabei gehen, dass diese Bodentruppen die Bergung von rund 400 Kilogramm hoch angereichertem Uran bergen sollen, das sich tief unter Irans Atomanlagen befindet. Wie jetzt das Wall Street Journal diese Woche berichtet, lässt Trump zurzeit prüfen, wie gefährlich eine Bergung des Urans für die dafür nötigen Bodentruppen wäre. Eine Entscheidung habe der Präsident noch nicht getroffen. Trump stehe der Idee aber grundsätzlich offen gegenüber, da ein solcher Militäreinsatz dazu beitragen könnte, sein zentrales Ziel zu erreichen, nämlich den Iran daran zu hindern, jemals eine Atomwaffe herzustellen. Die Washington Post hatte zuvor ebenfalls über Pläne für eine Bodenoffensive berichtet. Die Pläne seien bereits weit fortgeschritten und umfassten Bodeneinsätze von Spezialeinheiten und konventionellen Bodentruppen auf der für die iranischen Ölexporte wichtigen Insel Karg sowie in Küstenstandorten nahe der Straße von Hormuz. Der iranische Parlamentspräsident warnte die USA vor einer derartigen Eskalation. Washington signalisiere Verhandlungsbereitschaft, plane aber heimlich einen Bodenangriff. Er sprach deswegen von einem Täuschungsmanöver. Der Iran sei darauf vorbereitet und würde keine Demütigung akzeptieren. Und auch der Sprecher der iranischen Streitkräfte sagte, dass eine Bodenoffensive eines Teil des iranischen Territoriums, das sei ein Wunschtraum und man warte nur auf eine solche Aktion, man sei darauf vorbereitet. Ja, Frau Kneißl, wie wahrscheinlich halten Sie jetzt nach rund 4 Wochen Ausbruch des Krieges eine derartige Bodenoffensive der USA?
Ich halte sie für ziemlich unwahrscheinlich, aber wir wissen wirklich nicht, was Donald Trump hier antreibt oder vielleicht, was noch sehr viel mehr die Israelis antreibt. Also Netanyahu wird jetzt alles daran setzen, dass die USA nicht aussteigen aus diesem Kriegsgeschehen, weil wenngleich auch vor allem die Israelis und nicht US-Kampfflieger die Angriffe fliegen, das ist ein Faktum, das wird auch als solches berichtet, den Israelis geht auch die Munition aus, den Israelis gehen teilweise auch die Piloten und die Infanteristen aus, wie wir das in unserem letzten Podcast besprochen hatten, aufgrund der Aussage des israelischen Generalstabschefs, der vor einer Implosion der israelischen Streitkräfte klar warnte. Also die Israelis werden, ich glaube, Trump nicht einfach so aus dieser Geschichte entlassen. Vielleicht wird hier noch die eine oder andere Überraschung drohen, nur das Ganze wird geplant wie ein seltsamer US-amerikanischer Blockbuster, ja. Also da seilen sich dann Sondereinsatzkräfte irgendwo ab und sollen in ihnen völlig unbekannte unterirdische Bunker reinkommen. Also vielleicht unterschätze ich hier die US-Truppen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, wir werden sehen, vielleicht können wir in 2-3 Wochen darüber retrospektiv sprechen. Aber heute, hier und jetzt würde ich sagen, Trump hat eines verstanden, dieses ganze Abenteuer kostet die US-Wirtschaft ein Vermögen. Die Iraner stehen gefestigter als vor dem Krieg da, wenn auch mit gewaltigen Verlusten und menschlichem Leid. Aber der Iran ist da, der Iran wurde nicht weggebombt. Die Theokratie der Islamischen Republik ist da, unerschüttert. Und die Iraner werden, wie auch immer diese Sache jetzt ausgeht, eine höhere regionale Rolle spielen. Und das natürlich sehr zum Missfallen der Israelis und der arabischen Golfstaaten. Also der Einsatz von Bodentruppen, ich darf hier noch einmal den iranischen Außenminister zitieren, der in einem Interview mit einem US-Sender meinte, we wait for them, also wir warten auf sie. Und ob da jetzt 5.000 oder 50.000 US-Marineinfanteristen abspringen und in diese Bunker rein wollen, also mir erscheint dieser ganze Plot völlig verrückt. Wie sollen die dort eindringen? Wie sollen die das angereicherte Uranium herausbringen? Also ich weiß nicht, wer dieses Szenario geschrieben hat, aber sicherlich nicht jemand, der eine Ahnung von Physik hat.
Ja, und Frau Kneißl, was genauso verrückt ist, sind die derzeitigen Überlegungen der USA, aus der NATO auszutreten. Ein Szenario, das vor vielen Jahren oder Monaten noch als komplett illusorisch und unvorstellbar gewesen wäre. Jetzt im Zuge dieses Krieges wird immer offener darüber diskutiert. Donald Trump und Marco Rubio haben jetzt diese Woche erneut damit gedroht. Trump bezeichnete die NATO im Gespräch mit der britischen Zeitung The Telegraph als einen Papiertiger. Es stehe kaum noch zur Debatte, dass die Mitgliedschaft der USA nach dem Ende des Krieges im Iran überdacht werden müsse. Und auch Marco Rubio hatte sich zuvor in einem Interview mit Fox News ähnlich geäußert. Er sagte, ich denke, dass es leider keinen Zweifel gibt, dass wir nach Abschluss dieses Konfliktes diese Beziehung neu bewerten müsste. Und weiter sagte er, wir werden den Wert der NATO und dieses Bündnis für unser Land neu prüfen müssen. Ja, Frau Kneißl, bahnt sich da womöglich der Austritt der USA aus dieser Allianz an?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die USA zukünftig erstens nicht mehr das zahlen werden, was sie bislang gezahlt haben. Wir erinnern uns, vor 7 Jahren, als Trump sein erstes Mandat hatte, war alles eine Frage des Geldes, der Budgetierung. Nunmehr geht es aber um sehr viel mehr. Trump hat klipp und klar gesagt, wir können nicht auf euch setzen. Und er hat das ja auch in der Vergangenheit schon gesagt. Also wenn es jetzt darum ging, Assistenzleistung der NATO-Partner, um beispielsweise Handelsschiffe bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu schützen, da sagte ihm Kanzler Merz, das ist nicht unser Krieg. Daraufhin antwortete Trump, die Ukraine ist nicht unser Krieg, sondern eurer. Und das, was wir sehen werden, ist eine stärkere vielleicht Konditionierung der US Mitwirkung in der NATO. Das heißt, zuerst müssen die Europäer liefern und die Briten, und dann werden die USA wahrscheinlich entscheiden, ob sie das eine oder andere tun oder nicht. Aber ich glaube, dass die Legende, wenn ich das so sagen darf, von der Beistandspflicht Artikel 5, das heißt einer für alle, alle für einen, alter Slogan, ja, der Musketiere, dass diese Beistandspflicht nun offensichtlich für alle völlig aufgeweicht ist. Also ich erinnere mich an Debatten auch in der Vergangenheit, wo man diskutierte, würden beispielsweise die Briten oder die Amerikaner einen Nuklearkrieg riskieren, weil ein NATO-Partner beispielsweise attackiert wird, und würde das wirklich diesen Artikel 5 operativ machen. Man sieht jetzt, dass Trump ziemlich klar sagt, und ich könnte mir vorstellen, dann auch seine Nachfolger, wie immer die dann heißen, dass die sagen werden, Artikel 5 gilt für uns nicht mehr, ja. Also, und das macht ja die Essenz der NATO aus, ja. Also, einer wird angegriffen und alle anderen springen bei. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute einen sehr interessanten Artikel von Dmitri Trenin gelesen. Dmitri Trenin ist ein russischer Analyst. Er leitete viele Jahrzehnte die Carnegie Foundation in Moskau, hat dann ab dem Jahr 2022 Abstand genommen. Ich glaube, Carnegie wurde dann letztendlich auch hier geschlossen. Er ist in Russland weiterhin als Universitätsprofessor und Analyst tätig, und er schrieb in einem Text, der auf RT international auch abrufbar ist, dass er nicht mit einem völligen Ende der NATO rechnet, aber mit dieser Form von Konditionierung. Ich darf hier vielleicht noch eines kurz einfügen. Ich habe verfolgt als Lehrende, als Schreibende sehr intensiv in den späten 90er, frühen Nullerjahren die NATO und die EU-Osterweiterung. Und ob ich nun in Slowenien oder in Polen war als Vortragende, ich erlebte dort immer wieder in Debatten, in Interviews Folgendes. Alle wollten in die NATO und die EU war eigentlich nur eine Art Beiwerk als Supermarkt mit Diskontzahlungen. Also EU war wirtschaftliche Dimension, die man gerne mitnahm auf die Reise, aber allen ging es an sich um die NATO. Und weil die NATO von diesen Staaten als Sicherheitsschirm wahrgenommen wurde, aber auch als eine Möglichkeit für Zutritt zu bestimmten Verträgen und damit auch eine wirtschaftliche Dimension hatte. Und wenn dieses Gesamtwerk NATO-EU nun immer mehr ins Strudeln kommt, nehmen wir beispielsweise ein Land wie Ungarn, das vielleicht sogar bei einem Sieg Orbans die Stimmrechte in der EU verlieren könnte. Das ist zumindest in Planung seitens Brüssels bei einer Sitzung Mitte April. Dann würde wahrscheinlich sehr, sehr vieles aus den Fugen geraten, dass dann nicht nur die EU, sondern vielleicht auch die NATO auch von Europa aus betreffen könnte. Also ich würde sagen, die NATO steckt nicht in ihrer ersten großen Krise. Erinnern wir uns an Charles de Gaulle, der die Politik des leeren Sessels pflegte. Also Frankreich war einfach nicht präsent. Das änderte sich erst unter Nicolas Sarkozy, dass die Franzosen wieder in der NATO institutionell mitwirkten. Die NATO hatte eine gewaltige Krise im Jahr 2002, 2003 in Vorbereitung auf den damaligen Irakkrieg. Damals sagten Paris und Berlin ganz klar, da machen wir nicht mit. Und viele sprachen damals von einem Zerbrechen der NATO, während die neuen NATO-Staaten wie Ungarn, Polen, baltische Staaten an vorderster Front in den Irak mitmarschierten. Und es ist nicht die erste Krise. Ob es die wesentliche, sozusagen die entscheidende Krise sein wird, werden wir im Laufe der nächsten Monate vielleicht klarer diagnostizieren können. Nur was glaube ich hängen bleiben wird auf US-amerikanischer Seite, ist Folgendes. Die Europäer sind nicht bereit, uns zu helfen, wenn wir sie um Hilfe bitten. Also das ist das, was Trump und was Rubio, was viele US-Botschafter derzeit von sich geben.
Mhm. Ja, und das könnte tatsächlich, wenn sich diese Rhetorik weiterhin zuspitzt, und das ist ja gegenwärtig zu erleben, spätestens nach dem Ende des Iran-Kriegs dazu führen, dass die USA diese Partnerschaft mal grundsätzlich überdenken. Das wird massive Folgen haben, auch für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges. Aber gut, noch ist es ein Szenario. Und Frau Kneißl, wir kommen mal auf ein makaberes Ereignis diese Woche zu sprechen, denn das israelische Parlament hat diese Woche einen umstrittenen Gesetzentwurf zur Einführung der Todesstrafe für verurteilte Terroristen gebilligt. Mit 62 zu 47 Stimmen hat die Knesset beschlossen, dass Palästinenser, die von Militärgerichten wegen tödlicher Anschläge verurteilt wurden, künftig die Todesstrafe erhalten können. Die Vollstreckung des Urteils soll innerhalb von 90 Tagen erfolgen, wobei das Recht auf Berufung abgeschafft wird. Eine Besonderheit dieses Gesetzes ist auch, dass israelische Staatsbürger von dieser Strafe ausgenommen sind. Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der feierte die Verabschiedung dieses Gesetzes mit Champagner und erklärte, so Gott will, werden sie bald einer nach dem anderen hingerichtet. Frau Kneißl, was sind Ihre Gedanken dazu?
Ich tue mir schwer, jetzt irgendetwas dazu zu sagen. Danke für dieses sehr klare Zitat. Ich habe auch nichts gehört, gelesen seitens den EU-Hauptstädten. Da gibt es keine Kritik. Das erste Mal meines Wissens nach tritt eine Todesstrafe in Kraft, die diskriminierend ist. Also wirklich nur für eine bestimmte Personengruppe gilt. Das ist meines Wissens nach noch nie in der Geschichte der Fall gewesen. Ja. Und zum Beispiel der Mörder vom Premierminister Itzhak Rabin, der ein radikaler Israeli war, ich glaube, er lebt immer noch und er lebt mittlerweile in Freiheit, so viel ich weiß, der den israelischen Premierminister erschoss bei einer Rede im November 1995, der ging damals ins Gefängnis, wurde zum Helden, wurde national gefeiert, ist, glaube ich, mittlerweile entlassen. Vielleicht irre ich mich auch, aber jedenfalls würde sich ein solches Szenario wiederholen. Ja, würde ein Israeli einen israelischen Politiker erschießen, wie damals Rabin, dann würde dieser Israeli nicht hingerichtet werden, würde aber ein Palästinenser in irgendeiner Weise tätig werden, den israelischen Staat zu bekämpfen, wie es ja auch in diesem Gesetz heißt, also was immer darunter gemeint ist, dann würde der sofort aufs Schafott kommen. Und das ist eine Form von diskriminierender Todesstrafe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und die ich glaube auch nie in der Geschichte in dieser Form bestand als Gesetz. Was soll man dazu sagen? Ich darf zu folgendem harten Vokabular greifen. Israel illustriert damit nochmals, in welchem Umfang es zu einem Unrechtsstaat geworden ist.
Hm. Und das war auch bei den Bildern erkennbar von Itamar Ben-Gvir, den ich eben schon zitiert habe, der nach diesem Beschluss durch das Parlament gelaufen ist, mit einer Champagnerflasche in der Hand und all den Mitgliedern der Knesset, die diesen Gesetzesbeschluss mit unterzeichnet oder dazu gestimmt haben, Champagner eingeschenkt hat. Danach wurde angestoßen und es wurde gefeiert. Ja, also ein derartiger moralischer Verfall, der keine Ausmaße mehr kennt, Frau Kneißl. Gehen wir mal weiter mit den Meldungen. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ich möchte aber gern nochmal in der Tiefe etwas darauf eingehen. Denn die jemenitische Houthi-Bewegung hat jetzt am vergangenen Samstag offiziell ihren Eintritt in den Iran-Krieg bekannt gegeben. Die Gruppe erklärte ihre volle Unterstützung für Iran und andere Widerstandsgruppen in der Region, die damit konfrontiert sind, dass sie von den USA und Israel militärisch angegriffen werden. Die Houthis, sie verurteilten den Krieg und warnten Drittstaaten davor, sich den Angriffen auf Iran anzuschließen oder das Rote Meer für feindliche Aktionen gegen das Land zu nutzen. Wie bewerten Sie diesen Kriegseintritt der Houthis in den Iran-Konflikt? Wie sehen Sie das?
Eine Erweiterung des Kreises der Kriegsparteien. Also es ist nicht mehr, wenn man so will, eine trilaterale Auseinandersetzung Israel mit den USA im Gefolge gegen den Iran. Der Iran hat ja reagiert mit Vergeltungsschlägen auf mittlerweile 12 Staaten. Das heißt, wir haben insgesamt 15 Staaten, die mittlerweile in dieses Kriegsgeschehen massiv involviert sind, militärisch. Die wirtschaftlichen Auswirkungen treffen fast den gesamten Globus. Und die Houthis, die ja teilweise auch schon als bekämpft galten aufgrund der massiven Bombardierungen durch die Israelis und die USA, die Houthis sind sozusagen zurück. Die Houthis waren die einzigen, die den Palästinensern ab 2024 beistanden. Und erinnern wir uns, 2024, 2025 war eines der Themen der Weltwirtschaft, Durchfahrt durch den Suezkanal, Rotes Meer, problematisch aufgrund dieser Auseinandersetzung Houthi-Milizen versus Israel. Daraufhin zogen die Versicherungspolizen alle an und die wesentlichen Handelsflotten fuhren wieder rund um den afrikanischen Kontinent wie vor der Errichtung des Suezkanals Mitte des 19. Jahrhunderts. Nunmehr haben wir die Problematik, dass sowohl die Durchfahrt durch das Rote Meer, also Bab el-Mandab ist die Meerenge, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden, dem Indischen Ozean, verbindet, Und auf der anderen Seite haben wir nicht die Sperre der Straße von Hormuz, wir haben eine Kontrolle durch die Iraner, die jene Handelsschiffe durchlassen, die Richtung Asien fahren, beispielsweise China und Thailand versorgen, Philippinen, aber es dürfen keine Handelsschiffe durch, die beispielsweise Erdöl und Erdgas Richtung Westen bringen würden. Und das bedeutet, dass sich physisch bestimmte Bodenschätze, Rohstoffe weiterhin verknappen könnten. Und das wiederum hat seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Aber der Kreis der Kriegsparteien wird größer. Und wie Sie wissen, habe ich eigentlich konsequent von dem Begriff Weltkrieg immer wieder Abstand genommen. Aber so wie sich die Dinge im Moment zuspitzen, und ich möchte weiterhin nicht von einem Weltkrieg sprechen, aber wir haben es sicherlich schon lange nicht mehr mit einem Regionalkrieg zu tun, wie alles, was sich in Westasien abspielt, nie regional begrenzt war.
Hm. Ja, und im Zuge dessen, Frau Kneißl, wird jetzt auch die Ukraine ein Faktor dort unten in der Region, denn die Ukraine hat jetzt diese Woche mit mehreren Golfstaaten eine Zusammenarbeit bei der Luftverteidigung beschlossen. Bei einer Reise in der Region hat der ukrainische Machthaber Selenskyj entsprechende Abkommen zunächst mit Saudi-Arabien und dann mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar beschlossen. Nach dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden ukrainische Experten in die Region gesandt, um bei der Abwehr von iranischen Drohnenangriffen zu helfen. Selenskyj erklärte, er habe bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Emirate, Mohammed bin Zayed, eine Kooperation im Bereich Sicherheit und Verteidigung vereinbart. Angesichts der heutigen Bedrohung, wie er sagte, wollten Staaten das Leben ihrer Bevölkerung schützen. Wie er weiter ausführte, die Ukraine hat auf diesem Gebiet bedeutende Expertise. Nach Selenskyjs Angaben sind die Abkommen mit den drei Golfstaaten auf 10 Jahre angelegt. In dieser Zeit würden gemeinsame Produktionsstätten aufgebaut, sowohl in der Ukraine als auch in diesen Ländern, erklärte Selenskyj. Ja, Frau Kneißl, wie sehen Sie da die Involvierung der Ukraine in diesem Konflikt und diese Kooperation mit den Golfstaaten?
Ja, also in gewisser Weise hatten wir hier schon eine Nahostdimension in den letzten Jahren auch. Vergessen wir nicht, dass auch dschihadistische Kämpfer, die beispielsweise in Syrien blockiert waren, auf diversen Umwegen auch in die Ukraine gelangt waren, um dort dann auf ukrainischer Seite tätig zu werden. Also es ist eine gewisse alte Dimension da. Die neue Dimension ist jetzt eine offizielle. Selenskyj reist als Handelsvertreter durch die Golfstaaten und erklärt dort die Expertise der ukrainischen Drohnenproduktion und Luftabwehr. Ich würde mal sagen, ein medialer Coup, der Selenskyj sozusagen wieder in die Schlagzeilen hineinversetzt, diesmal auf eine sozusagen als aktiver und nicht als passiver. Wäre ich jetzt ein Entscheidungsträger in einem dieser Golfstaaten, wäre ich etwas zögerlich, weil zum einen habe ich als Golfstaat ein Vermögen in US-Waffeneinkäufe gezahlt, die sich als nicht so wirksam erweisen. Die Militärbasen wurden zu Bedrohung und nicht zum Schutz. Ich habe einen Iran, der gestärkt aus dem Konflikt hervortritt. Wird mir nun eine Ukraine mit ihrer Waffenproduktion wirklich der richtige Partner sein, angesichts der Tatsache, dass ja auch die Situation für die Ukraine grundsätzlich sich verschärft, was den Nachschub von Geld vor allem, aber auch von Munition anbelangt, weil die Europäer kauften vor allem in den USA ein, weil die USA sagen, wir verkaufen nicht mehr, wir brauchen diese Munition für uns, dann wird es für die Ukraine natürlich auch knapp. Aber ich würde mal sagen, es ist ein medialer Coup für Selenskyj. Und was aus diesen Verträgen wird, ob die sozusagen nur Papier bleiben oder ob hier wirklich daraus was wird, wie die Karten der Region in ein paar Jahren aussehen werden, das alles ist noch unklar. Und wir sehen aber, und das ist für mich Entscheidende, aber auch Dramatische, ist, dass der Kreis der Kriegsparteien immer größer wird.
Ja, das macht auch mir wirklich große Sorgen in Anbetracht der Lage dort vor Ort. Und ja, Frau Kneißl, wir blicken mal noch auf eine Pressekonferenz, die diese Woche in Berlin stattgefunden hat, dort mit dem syrischen Übergangspräsidenten und dem Ex-Terroristen Ahmed al-Sharaa. Dort kündigte nämlich Bundeskanzler Friedrich Merz ein ambitioniertes Ziel in der Migrationspolitik an. Demnach sollen in den nächsten 3 Jahren rund 80% der in Deutschland lebenden Syrer in ihre Heimat zurückkehren. Er betonte, dass diese Menschen nur für den Wiederaufbau ihres Landes gebraucht würden. Gut integrierte Syrer, die in Deutschland bleiben möchte, darunter Ärzte und Pflegekräfte, die dürfen hingegen bleiben. Vorrang bei der Rücknahme sollen jedoch diejenigen haben, deren Aufenthaltstitel abgelaufen ist, insbesondere straffällig gewordener Personen. Und ja, in einer Podiumsdiskussion am Dienstag hat al-Sharaa öffentlich klargestellt, dass zentrale Aussagen von Friedrich Merz nicht seinen eigenen Worten entsprachen. Die Behauptung, 80% der syrischen Flüchtlinge würden innerhalb von 3 Jahren heimkehren, bezeichnete al-Sharaa als übertrieben und eine einseitige Interpretation der deutschen Seite. Er knüpfte eine großflächige Heimkehr stattdessen an eine klare Bedingung. Nur durch einen massiven, von Europa unterstützten Wiederaufbau Syriens und Investitionen deutscher Firmen können die nötige Perspektive für eine freiwillige Rückkehr in Würde geschaffen werden. Ohne diese wirtschaftliche Grundlage seien die von Merz genannten Zielmarken faktisch nicht realisierbar. Ja, Frau Kneißl, Wie haben Sie das verfolgt? Wie sehen Sie das?
Ja, mal ganz trocken juristisch gesprochen, das Asylrecht ist, egal zu welchem Zeitpunkt der Geschichte, es war und ist immer ein temporäres, also ein zeitlich beschränktes. Und man kann seinen Asylstatus als Flüchtling verlängern. Man kann dann einen dauerhaften Aufenthaltstitel erlangen. Das kommt je auf die Rechtssituation an und wie man sozusagen seinen Rechtsstatus im jeweiligen Empfangsstaat regelt. Aber was ich interessant fand, jetzt während ich Ihnen zuhörte, weil ich nicht die Details dieser Pressekonferenz verfolgte, ist, wie der syrische Machthaber und Ex-Terrorist oder wen auch die deutschen Medien nennen, der moderate und progressive Dschihadist, wie der hier sehr klar Gegenposition ergreift und das sozusagen anknüpft an deutsche Scheckbuchdiplomatie. Also die Deutschen sollen zahlen, die Deutschen können nun im Jahr 2026 nicht mehr so zahlen, wie sie beispielsweise diverse Kriege in der Region in den 90er Jahren zahlten. Das ist heute nicht mehr möglich. Und wir haben ja auch in Syrien immer noch keine demokratisch legitimierte Regierung. Also Sharaa hat 2025 verkündet, es werde eine Verfassung ausgearbeitet. Das benötigte seiner Aussage damals, glaube ich, 3 oder 4 Jahre. Und in 4 oder 5 Jahren machen wir Wahlen. Das ist meines Erachtens unhaltbar. Es gibt genug Verfassungsentwürfe, die in den letzten 20, 30 Jahren für Syrien immer wieder verfasst wurden. Also eine Verfassung lässt sich meines Erachtens redigieren in ein paar Wochen und Wahlen ließen sich in ein paar Monaten abhalten, vorausgesetzt man schafft es, Wählerregister anzulegen. Nun ist Sharaa spielt auf Zeit. Er hat an sich sehr viel wirtschaftliche Unterstützung bereits zugesagt erhalten seitens Staaten wie Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate. Die sind da spendabler. die Türkei hat auch nicht nur Zusagen gemacht, sondern die Türkei ist auch sehr, sehr wesentlich involviert in die militärische Schlagkraft all der Leute, die rund um Sharat sind. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt kein Geld hätten. Inwieweit hier nun deutsche Unternehmen investieren würden, also ehrlich gesagt, wäre ich jetzt deutscher Wirtschaftsminister oder Chef der Handelskammer, ich wüsste nicht, wo ich in Syrien unter den aktuellen Umständen, nämlich der totalen Rechtsunsicherheit, investieren soll. Fazit dieses Besuches ist, würde ich sagen, eine ganz klare Aussage der deutschen Regierung an die Adresse der Syrer, die sich in Deutschland aufhalten. Deutschland setzt alles dran, die auszuweisen, also zurückzusenden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir seit der syrischen Machthaber eigentlich, ja, ich suche jetzt hier nach der richtigen Formulierung, dass die syrische Seite hier eigentlich vor allem Geld will von Europa im großen Stile.
Hm. Ja, danach sieht es ganz klar aus und einige Kommentatoren in Deutschland haben auch hier nach dieser Aussage dann von Al-Sharaa, dass er das als übertrieben bezeichnet hat, doch gut gestaunt. Aber gut, wir haben uns hier an diese Verhältnisse mittlerweile gewöhnt. Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung ihrerseits bedanke ich mich vielmals für Ihre Zeit. Wie immer an diesem schönen Freitagmorgen wünsche ich Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, lieber Flavio Hofwitz-Leben, Ihnen und Ihrer Familie frohe und friedliche Ostern. Und das wünsche ich auch all unseren Zuhörern und auf bald.
Ja, das wünsche auch ich Ihnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Genießen Sie die Osterfeiertage und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.